Cool. Danke, Tom, für den Segen. Wir sind ja jetzt im Teil 3 unserer Predigtreihe Glauben lernen mit Abraham. Und ich habe gedacht, wir müssen uns vielleicht erstmal einmal kurz so ein bisschen über Zeiträume klar werden. Gibt es jemanden von uns, der 1927 geboren wurde? Tom, zwei sogar. Okay, 19, also ihr seid jetzt, wann werdet ihr 100? Noch dieses Jahr oder nächstes Jahr, ne? Dann aber, ja, super. Also da habe ich gedacht, Mist, da haben wir jetzt leider wahrscheinlich kein lebendiges Beispiel dafür, weil so alt war Abraham, 99 Jahre, also für jemanden heute, der 1927 geboren wurde. Aber wir haben vielleicht jemanden, der 2001 geboren wurde. Jetzt mal bitte ehrlich sein. Wer ist 2001 geboren? Radmer, steh mal auf. Okay, Radmer, ein Applaus für Radmer. Sehr gut. Schaut ihn euch an. Ihr wart nicht bei seiner Geburt dabei, vermute ich. Aber man kann sich ungefähr vorstellen, wenn man Radmer sieht, dass er schon ein ganz schönes Alter schon hinter sich hat, ist immer noch jung. Aber ihr könnt mal Radmer gedanklich verknüpfen, einfach mal so als Bild, mit der Predigt von Gabriela, die erste Predigt. Das war über Genesis 12. Das ist von der heutigen Predigt her schon so lange zurück, wie Radmer alt ist. Ja? Okay, Radmer, du darfst dich wieder setzen. Ja, das war die erste Predigt. Abraham hört das erstmal von Gott, macht sich auf in ein fremdes Land. Und jetzt ist es schon 24 Jahre später. Dann hatten wir noch die Predigt von Christoph, das war dann Genesis 15. Wer von euch ist denn 2014 geboren? Haben wir da auch jemanden, 2014? Ach, die machen Wasserschlacht. Ah, okay. Gut, die machen Wasserschlacht. Also, jemand, stimmt, die sind alle weg. Aber Pauline, du ungefähr, oder? Wann bist du denn geboren? Ach so, 2012. Ah, okay. Ja, gut. Okay, das stimmt nicht ganz genau. Ja, müsste... Warte mal, habe ich mich verrechnet? Es müsste drei, also zumindest so ungefähr 2012 würde auch gehen, weil es ist nur mindestens. Also es kann sein, dass es auch noch ein bisschen länger zurück ist. Steht trotzdem mal bitte auf einmal, Pauline. Pauline, ja, genau. Pauline ist gelingt. Ja, sehr gut. Applaus für dich. Paulines Alter wäre jetzt Christophs Predigt, wo Gott nochmal erneut zu Abraham gesprochen hat und wo wir letzte Woche von Christoph gelernt haben, dass es wichtig ist, auch auf das zu schauen, was wir nicht sehen, ja, auf das Unsichtbare und wo Christoph uns auch darüber, ja, das ausgelegt hat, wie wir auch in Abrahams Verheißung mit rein hineinbezogen sind. So, jetzt sind wir heute bei einem weiteren Reden Gottes zu Abraham und zwar das, als Abraham schon 99 Jahre alt war. Ich lese mal aus Genesis 17. Und ich hoffe, dass vielleicht viele von euch, wie wir es in der Donnerstagsmail und so auch gesagt haben, den Text vorher schon mal gelesen haben. Ist ein interessantes Kapitel und ich kann leider nicht auf alles im Kapitel eingehen, aber ich probiere mal so ein bisschen das zu tun. Ja? Als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sagte, ich bin der allmächtige Gott. Du sollst vorbildlich und in enger Beziehung zu mir leben. Ich will einen Bund mit dir schließen und deine Nachkommen sehr zahlreich machen. Abraham warf sich zu Boden. Oh, leider hat er die Schriftart etwas zerschossen. Ah. Okay, ja, sorry, das ist schade. Der Computer kennt die Schriftart nicht, deswegen geht der Schrift jetzt über den Text, also über den Rand hinaus, leider. Aber gut, genau, ihr müsst mir einfach gut zuhören und könnt immer den Anfang mitlesen. Genau, also wir haben hier eine erneute Zusage Gottes, die sehr an das erinnert, was wir auch schon gehört haben von Christoph und Gabriela, was wir in den Kapiteln zuvor in Genesis auch schon gelesen haben. Gott wiederholt und bestätigt, was er Abraham gesagt hat. Aber wenn man überlegt, dass zwischendurch jetzt eigentlich schon 24 beziehungsweise 13 Jahre vergangen sind, dann kann man auch sagen, es wird auch höchste Zeit, dass Gott mal wieder was sagt. Weil in der Zwischenzeit ist nicht so richtig etwas passiert. Also es ist schon etwas passiert, aber darauf gehe ich dieses Mal für diese Predigt nicht so sehr ein. Nur kurz gespoilert, darum wird es nächstes Mal bei Birgit mehr gehen. Da geht es nämlich darum, dass Abraham nach dieser Verheißung von Christoph letzte Woche dann gesagt hat, ah, das ist super, dass Gott ja diesen Segen mit mir vorhat und Völker und so weiter. Und dann hat Abraham gesagt, vielleicht muss ich da mal selber zur Tat schreiten und einfach bisschen etwas dazu tun, damit das auch klappen kann, weil auf Gottes Art, wie ich es bisher verstanden habe, scheint es nicht so zu funktionieren. Und genau, da kam dann Ismael bei raus. Aber da wollen wir heute nicht so sehr drauf eingehen. Was aber interessant ist vor diesem Hintergrund ist, dass Gott erstmal damit beginnt, dass er sich nochmal vorstellt. Er stellt sich vor und sagt, ich bin der allmächtige Gott. Ja, das ist der Gottesname El Shaddai. Ich bin El Shaddai, der Allmächtige. Ich bin der, dem alles möglich ist. Und direkt dahinter kommt, du sollst vorbildlich und in enger Beziehung mit mir leben. Du sollst vor meinem Angesicht leben, ja, steht da. Du sollst untadelig sein, wenn man es sehr wörtlich übersetzt. Und das ist auch direkt, offenbart sich Gott erstmal nochmal neu und sagt, ich bin der, dem wirklich alles möglich ist. Ja, Abraham, mir ist alles möglich. Du musst nicht irgendwie selber Dinge nachhelfen. Und du sollst untadelig sein, du sollst vor mir leben. Das ist das, was mir wichtig ist für dein Leben. Damit sagt Gott auch, ich bin der vertrauenswürdig ist. Ja? Mir ist alles möglich. Ich bin vertrauenswürdig. Und dann spricht er nun etwas nochmal ganz klar an, und zwar ist hier von einem Bund die Rede. Und der ist jetzt nochmal ganz neu erweitert. Ein Bund ist in der Bibel etwas sehr Starkes. Ja? Ich habe letztens auf dem Even-Seminar darüber gepredigt, dass der Bund wirklich etwas ist, was biblisch gesehen eine ganz, ganz starke Bedeutung hat und ein Bund uns wirklich durchtragen kann, auch durch sehr schwierige Umstände, und dass ein Bund uns bis in die Ewigkeit bringt. Ja? Und man könnte einen Bund auch so ein bisschen so ähnlich wie einen Vertrag denken, ja, da unterschreibt man, ja, da wird dies und jenes geregelt, aber ein Bund ist viel mehr als das. Der stiftet eine tiefe Gemeinschaft zwischen Menschen. Und durch gegenseitige Verpflichtungen wird so ein Bund besiegelt. Okay, und deswegen, weil das so ein zentrales Thema in diesem Text ist, dieser Bund, ja, deswegen hört ihr auch vielleicht schon und habt ihr gedacht, warum, wer macht da sein Handy nicht aus? Ich hab Daniel beauftragt, mal beim Wort Bund immer so ein kleines Bing zu machen, ja, damit man ein bisschen merkt, gerade in diesem Bibeltext, welche zentrale Bedeutung das doch hier hat, ja. Ihr habt schon gedacht, so, hä, warum plinkt das da hinten immer? Ist so gedacht, danke Daniel. Ich sag dir irgendwann Bescheid, wenn du damit aufhören darfst, ja, weil irgendwann nervt's vielleicht auch, aber wir bleiben mal noch ein bisschen dabei, ja. Was spannend ist, was hier direkt ja kommt, als Abraham das hört, geht er sofort direkt zu Boden. Und das ist die angemessene Reaktion, ja, wenn Gott spricht. Absolute Demut und Ehrfurcht, wow. Gott spricht erneut, er erneuert etwas. Und vielleicht ist bei Abraham auch so ein bisschen dieses Empfinden, die Sache, über die wir nächste Woche mehr hören, das war vielleicht noch nicht so ganz das Ende der Geschichte. Ja. Vielleicht hat Gott doch auch noch was ganz anderes vor, was ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann. Wir lesen mal weiter, Kapitel 17, ab Vers 4, ja, sind wir jetzt. Da sagte Gott zu ihm, siehe, das ist mein Bund mit dir. Du wirst der Stammvater vieler Völker sein. Darum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern dein Name soll Abraham sein. Ja? Wir sprechen natürlich immer, ich habe es eben auch schon andauernd gemacht, von Abraham, weil das ist so, wie wir ihn kennen. Aber eigentlich hieß er nur Abram. Ja? Denn ich habe dich dazu bestimmt, Stammvater vieler Völker zu sein. Abraham bedeutet Vater vieler Völker. Ja? nicht einfach nur Vater, Vater vieler Völker. Ich mache dich über alle Maßen fruchtbar, geht es weiter. Ganze Völker werden aus dir hervorgehen und Könige von dir abstammen. Also ganz Ähnliches haben wir davor schon gehört, aber es wird jetzt noch erweitert. Ja? Es wird auf viele Völker ausgedehnt und es wird sozusagen nochmal gesagt, ey, wirklich aus dir werden diese Nationen hervorgehen und zwar in dem Maße, dass sogar dein Name das bestätigen soll. Also Gott trägt richtig dick auf, um Abraham zu zeigen, ey, ich meine das ernst, was ich hier sage. Das ist nicht einfach nur Lappalie. Ab Vers 7 geht's weiter. Ich schließe meinen Bund mit dir und mit den Generationen nach dir. Dieser Bund besteht für immer. So werde ich dein Gott sein und der Gott deiner Nachkommen. Dir und deinen Nachkommen werde ich das Land geben, in dem du als Fremder wohnst. Das ganze Land Kanaan soll für immer ihr Erbbesitz sein und ich will ihr Gott sein. Amen. Diese Superlative, in denen Gott hier spricht, bestätigen wirklich diese Größe, diese Stärke dieses Bundes. Ja? Okay, Daniel, danke, dass ab jetzt darfst du aufhören. Es ist ein Bund, der gilt ja nicht nur für Abraham, sondern gilt für alle Generationen nach ihm sogar bis in die Ewigkeit. Ja. Und das hat Christoph uns letzte Woche ja auch sehr gut dargelegt. Durch Christus geschieht eigentlich erst, dass diese Verheißung wirklich greifbar wird, ja, dass Christus uns in diesen Bund hineinnimmt und durch ihn wirklich es in die Ewigkeit hineinreicht. Wir dürfen wissen, der neue Bund, ja, Mary hat es auch vorhin nochmal gesagt, den wir im Abendmahl feiern, der neue Bund in Jesu Blut, der bringt uns über die Grenze dieses Todes hinaus, um bei Gott zu sein in Ewigkeit. Gottes Volk in Ewigkeit. Und Christoph hat uns ja auch gut dargelegt, dass wir mit hineingenommen sind, ja, in die Abrahamsverheißung. Die gelten seit Jesus nicht mehr einfach für das jüdische Volk, sondern für uns. Wir gehören zu Abrahams Kindern. Das ist doch super, oder? Amen. Und Gott sagt dann, das Land Kanaan soll ihr Erbbesitz sein. Ja, das kennen wir schon aus den Verheißungen davor. Und ich will ihr Gott sein. Und darum geht es heute besonders. Was heißt das eigentlich, wenn Gott sagt, und ich will ihr Gott sein? Bisher klang das immer so ein bisschen danach, es wird so oder so kommen, ja. Gott hat sich das in den Kopf gesetzt, ja, mit Abraham jetzt hier eine neue Linie zu starten und seine Heilsgeschichte. Und deswegen, let's go so, ja. Also Gott macht das halt. Aber es ist noch gar nicht so viel darüber gesagt worden, was heißt das denn jetzt eigentlich auch für euch? Ja, was heißt es, klar, für Abraham, er musste losgehen und so, ja, aber was heißt es für diese Generationen, die da kommen? Und da lesen wir nochmal weiter. Gott sagte zu Abraham, du sollst meinen Bund bewahren, du selbst und deine Nachkommen, durch alle Generationen hindurch. Sie sollen den Bund bewahren, aha, und das ist das Zeichen meines Bundes. Okay, das ist jetzt auch neu. Das Zeichen meines Bundes mit dir und deinen Nachkommen, den ihr bewahren sollt. Alles Männliche bei euch soll beschnitten werden. Eure Vorhaut sollt ihr beschneiden lassen und das soll ein Zeichen unseres Bundes sein. Okay, alle erfahrenen Bibelleser kennen das, ja, wir wissen das. Okay, ja, die Beschneidung, geht's auch viel drüber, auch im Neuen Testament. Aber ich frage mich so ein bisschen, was hat Abraham sich eigentlich so gedacht, als Gott ihm das gesagt hat? Also, das ist schon irgendwie ein ziemlich krasser Schritt, würde ich sagen. Also Gott sagt, ich hab mal was zur Verdeutlichung mitgebracht. Gott sagt, ihr sollt meinen Bund bewahren und das Zeichen dafür ist hier, ja? Und ich will jetzt mal nicht so sehr darauf eingehen. Ich war so ein bisschen versucht. Ich finde dieses Thema Beschneidung wirklich eigentlich interessant. Ich finde, es ist interessant, da mal mehr drüber nachzudenken, warum eigentlich. Aber ich habe gedacht, okay, gut, heute sind auch Preteens hier und so. Wir müssen jetzt nicht so viel darüber nachdenken, wie man irgendwie an seinem Penis rumschnippelt, ja? Okay, aber klar, also nochmal für alle, die es nicht wissen, das bedeutet, ja, Vorhaut ab, ja? Und das damals auch ohne Narkose und für alle, die bei Abraham waren. Also krasses Ding, ja. Vielleicht mal ein kleiner Gedanke dazu. Ich finde das irgendwie sehr interessant, dass dieses Zeichen, was Gott so sehr herausstellt als das Zeichen des Bundes, was sie einhalten sollen und was alle Generationen danach machen sollen, dass das etwas, wirklich ein äußerer Eingriff ist, der ganz eindeutig sichtbar ist. Ja? Also wenn jemand beschnitten ist, dann ist das ganz, dann, das kann man nicht das kann man nicht irgendwie rückgängig machen oder so, ja. Und das ist auch äußerlich sichtbar. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sieht man es auch nie. Man sieht es ja eigentlich nie, ja, weil da waren die damals kulturell natürlich in vieler Hinsicht ganz anders, aber die hatten auch immer Hosen oder irgendwas da an, ja. Also es war jetzt nicht so, dass man jetzt sehen konnte, ah, okay, das muss einer von Abrahams Nachkommen sein, weil, ja, das konnte man nicht sehen. Und ich finde das irgendwie auch interessant, dass an einer eigentlich offensichtlichen und trotzdem ganz unsichtbaren Stelle etwas passiert, was mit unserer ganz intimsten Lebensmitte zu tun hat, ja. Und ich finde das ganz cool, dass es auch da aufgegriffen wird biblisch, dass später davon die Rede ist, dass es eigentlich, das ist ein äußerliches Zeichen, ja. Gott legt großen Wert darauf, dass sie das machen, ja. Aber dass das Zeichen eigentlich für was anderes steht, nämlich für eine Beschneidung des Herzens, ja. Und auch unser Herz ist etwas, das ist irgendwo in uns drin. Das, und was wir im Herzen haben, das ist nicht sichtbar für die Außenwelt. Und irgendwie ist es doch offensichtlich, oder? Also, versteht ihr? Gott will etwas tun an unserem Herzen, etwas verändern, was wirklich ganz elementar ist und was einen wirklichen Unterschied macht. Und es hat etwas ganz tief mit unserem intimsten Selbst-Ich zu tun. Aber es wird etwas sein, wenn Gott unser Herz verändert hat, was trotzdem total offensichtlich ist, ja. Und was auch nicht veränderbar ist, was etwas, was weitergehen sollte, etwas, was konsequent ist. Wir lesen aber trotzdem jetzt auch noch mal den Vers 14 dazu. Zwischendurch haben wir jetzt, warte mal, genau, also ich hätte am liebsten alles gelesen, aber ich lasse zwischendurch immer mal ein paar Verse weg, einfach damit wir auch durchkommen. In Vers 14, da steht dann, aber ein unbeschnittener Mann aus der Nachkommenschaft Abrahams und dem Volk, dessen Vorhaut nicht entfernt worden ist, der soll aus dem Volk ausgestoßen werden. Er hat meinen Bund gebrochen. Und das ist auch krass, ja. Das ist sehr radikal, sehr konsequent. Und hier deutet sich etwas an, dass wir auch sehen, okay, der Bund mit Gott, der hat Folgen, ja. Und der muss auch Folgen haben. Und wer sagt, jo, ich würde gerne dazugehören, aber jetzt so verbindlich nicht, ja, kann ja vielleicht mal ein bisschen ausprobieren, ja, ich kann ja mal ein bisschen hier mit Abraham umherziehen und so, ja, aber dass das jetzt so ein Eingriff in mein Leben ist, das möchte ich nicht. Das funktioniert nicht, ja. Es hat damals bei Abraham nicht funktioniert, es soll aus dem Volk ausgeschlossen werden und das funktioniert bis heute nicht. Wenn wir mit Jesus leben wollen, dann ist das keine halbe Sache. Dann betrifft das wirklich unsere Lebensmittel komplett. Ein Bund in der Bibel, ja, der ist stark und der trägt uns durch bis in die Ewigkeit. Aber ein Bund hat immer zwei Parteien. Ja. Gott spricht zu Abraham und Abraham geht. Gott sagt, Abraham, ihr sollt beschnitten werden und, lesen wir später, was er macht. Man könnte sagen, Leben im Bund heißt Bedingungen einhalten. Könnte man sagen, ja. Man könnte auch anders sagen, ja, mehr im Duktus der Predigtreihe, ja. Glauben heißt gehorsam sein. Ah. Da könnte man jetzt erwidern, hey, Moment mal, aber reicht nicht eigentlich der Glaube? Christoph hat auch schon gesagt letzte Woche, unser Glaube muss nicht perfekt sein. Ja? Und außerdem sagt Paulus, der hat noch ein bisschen mehr Autorität als Christoph, auch wenn Christoph viel hat. Ja? Paulus sagt, Römer 4, Vers 2 bis 3, gilt Abraham etwa aufgrund seiner eigenen Taten als gerecht? Dann hätte er allen Grund, stolz zu sein, aber vor Gott zählt das nicht. Was steht denn in der Heiligen Schrift? Abraham glaubte an Gott und das rechnete ihm Gott als Gerechtigkeit an. Abraham glaubte an Gott, ja? Der Glaube reicht doch, ja? Wie kann man dann jetzt sagen, okay, man muss jetzt irgendwie hier gehorsam sein und sowas? Ist doch gut. Abraham glaubte Gott, ja? Und auch ich glaube, dass, ja, glaube Gott irgendwie. Was soll jetzt das irgendwie hier mit irgendwie gehorsam sein und Bedingungen und so? Das gefällt mir nicht, ja? Finde ich unangenehm, ja? Kann ich verstehen. Finde ich auch nicht immer angenehm, aber es ist eine Seite, über die wir eben auch reden müssen, ja. Ein Bund ist stark, aber ein Bund hat zwei Parteien. Und Jakobus, der hat auch ein Buch in der Bibel geschrieben, den Jakobusbrief, und der hat sehr, sehr stark, wir haben das auch letztens bei Even gelesen, haben da auch viel drüber gesprochen und auch damit gerungen mit dem Thema, weil Jakobus legt so sehr in diese Finger von dieser, sehr den Finger in diese Wunde von dieser anderen Seite eben, ja. Also Paulus sagt, ja, Gott rechnete doch Abrahams Glauben als Gerechtigkeit an. Wisst ihr, was Jakobus darauf antwortet? Du Dummkopf, verstehst du es denn nicht? Ein Glaube, der sich nicht in Taten zeigt, ist nutzlos. Ist nicht Abraham, unser Stammvater, wegen seiner Taten vor Gott gerecht erklärt worden? Wegen seiner Taten, doch nicht wegen seinem Glauben, ja. Okay, also das war jetzt natürlich konstruiert, also Jakobus hat natürlich nicht zu Paulus Dummkopf gesagt und ich bin mir auch ganz sicher, dass Jakobus das nie gemacht hätte. Weil Jakobus und Paulus, sie reden von der gleichen Sache, aber sie haben so ein bisschen unterschiedliche Perspektiven, ja? Und das ist auch gut. Wir brauchen nämlich auch diese unterschiedlichen Perspektiven und ich bin mir sehr sicher, dass Jakobus niemals Paulus da so etwas gegen Paulus gesagt hätte, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Jakobus dort zu Leuten gesprochen hat, die Paulus falsch verstanden haben. Die das nämlich eben so verstanden haben, oh super, hier ist der Bund, ja. Ich bin Abrahams Nachkommen, jetzt bin ich durch Christus auch gerecht gemacht, ja. Ich gehöre mit dazu und deswegen brauche ich ja nichts mehr tun, ja. Deswegen sind meine Taten eigentlich vollkommen egal, ja. Also irgendwie glaube ich, ja, und jetzt ruhe ich mich aus und warte mal, was passiert. Und ich glaube, das ist schwierig. Wenn wir mal weiterlesen bei Jakobus, können wir ihn vielleicht etwas besser verstehen. Der Glaube und sein Handeln haben zusammengewirkt, das sagt Jakobus über Abraham, ja. Und erst durch das Handeln wurde der Glaube vollkommen. Damit erfüllte sich, was die Heilige Schrift sagt. Abraham glaubte an Gott und das rechnete Gott ihm als Gerechtigkeit an und er wurde sogar Freund Gottes genannt. Okay, also der Glaube muss mit dem Tun zusammenwirken. Und dann zeigt sich erst das eigentliche Wesen des Glaubens. Könnt ihr damit gehen? Ja, der Glaube muss mit unseren Taten zusammenwirken. Erst dann zeigt sich das eigentliche Wesen des Glaubens. Ich habe ein schönes Zitat gefunden in einem Kommentar hierzu. Zu Genesis von Jakob Kröker, der hat gesagt, erst im Handeln des Glaubens, das haben wir auch irgendwo auf PowerPoint, glaube ich, etwas später, erst im Handeln des Glaubens wird sichtbar die Seele des Glaubens. Erst im Handeln des Glaubens wird sichtbar die Seele des Glaubens. Wenn ich sage, ich glaube, aber mein Handeln spielt davon nichts wider, dann wird sichtbar, was die Seele, ja, was das eigentliche Wesen meines Glaubens ist. Nämlich ein Glaube, der nicht trägt. Ja. Nämlich ein Glaube, der sich nicht wirklich in diesen Bund hineinstellt, den Gott geschlossen hat. Wir lesen noch mal kurz, einfach um es komplett zu machen, weiter. Ja? was Abraham dann macht. Wir haben jetzt wieder ein paar Verse übersprungen. Wie gesagt, da geht es um nächste Woche mehr drum. Dann setzen wir bei Vers 23 wieder an. Da nahm Abraham, also Abraham hat das jetzt gehört von Gott, hat sich niedergeworfen und so weiter. Da nahm Abraham seinen Sohn Ismael und beschnitt die Vorhaut des Jungen, und er beschnitt auch alle seine Sklaven, die in seinem Lager geborenen und die gekauften. Auf das Thema, warum gab es damals Sklaven, können wir auch heute leider nicht eingehen. Wäre auch mal interessant. Ja. Abraham beschnitt alle männlichen Personen, die in seinem Lager lebten. Er tat es noch an demselben Tag, genauso wie Gott es ihm befohlen hatte. Abraham war 99 Jahre alt, als er seine Vorhaut beschneiden ließ. Also Abraham legte wirklich sofort los, der machte keine Kompromisse. Er war gehorsam, ja. Noch, um es nochmal ein letztes Mal zu zeigen, das ging dann direkt los. Für alle, die bei ihm waren, und Abraham selbst auch. Und jetzt, okay, nein, ich muss ihn noch einmal benutzen. Heißt es jetzt für uns Männer, ja, ich meine, ihr kennt die Antwort wahrscheinlich schon, aber heißt es jetzt für uns Männer, wir sollen jetzt auch nach Hause gehen und direkt, nein, das heißt es nicht, ja, da ist das Neue Testament sehr klar. Die Beschneidung, ja, die ist für uns, die wir aus den Völkern sind, nicht relevant. Es geht um die Beschneidung unseres Herzens, okay? Also, ihr könnt da entspannt aufatmen, ja. Aber, genau, dazu können wir nochmal Kolosser 2, Vers 11 lesen. Christus ist es auch, durch den ihr die Beschneidung empfangen habt, ja. Wir wollen das nochmal proven hier. Die Beschneidung haben wir durch Christus empfangen, das er bezieht sich auf Jesus, ja. Allerdings ist das keine Beschneidung, die vom Menschen vollzogen wurde. Sie besteht vielmehr darin, dass ihr eure menschliche Natur abgelegt habt. Das ist die Beschneidung, die uns Christus schenkt. Ja. Und hier sagt Paulus, sie besteht darin, dass ihr eure menschliche Natur abgelegt habt. Und wir wollen jetzt noch mal ein bisschen darüber nachdenken, was heißt das eigentlich, ja? Was heißt Gehorsam denn für uns, ja? Was heißt das, wenn Paulus sagt, hier die menschliche Natur ablegen und so weiter, ja? Es gibt, also was bedeutet Gehorsam für uns, wenn wir uns vielleicht nicht beschneiden müssen, ja? aber trotzdem ist irgendwie Gehorsam für uns auch wichtig und die Taten. Und ich habe gedacht, wie kann man das vielleicht ganz gut darstellen? Also stellt euch mal vor, es kommt ein Postbote, ja, ein Amazon-Lieferservice klingelt bei euch an der Tür, sagt, ja, ich habe hier eine Lieferung, oder es müsste eigentlich eine Spedition sein, ja, eine große Lieferung, kommt mit einem Gabelstapler und fährt so einen fetten Kasten bei euch vor der Tür, stellt den ab und sagt, ja, das ist für euch, das wurde hier zu euch geliefert, und ihr seht, das ist ein riesiger Tresor, ja, ein riesiger Tresor aus Stahl. Und ihr wisst, dieser Tresor, der ist wohl voll mit Reichtümern und Schätzen, ja. Und ihr probiert aber jetzt irgendwie an diese Schätze ranzukommen und ihr tut alles Mögliche, um diesen Tresor zu öffnen, aber es klappt nicht. Kurze Frage, waren eure Taten dann, haben sie euch diesen Reichtum gebracht, wenn ihr da versucht, irgendwie mit einem Schraubenzieher dran zu hebeln oder so? Nein, die Taten haben überhaupt gar nichts bewirkt, ja. Nun ist es aber so, dass euch ein Schlüssel ausgehändigt wurde, ja. So ein Schlüssel, ja, der sieht vielleicht für den Tresor ein bisschen anders aus als dieser hier. Und mit diesem Schlüssel könnt ihr diesen Tresor öffnen und an alle Taten ran, an alle diese wunderbaren Dinge rankommen. Und dieser Schlüssel ist der Glaube, ja. Christus hat euch den Schlüssel gegeben, ja, wenn wir jetzt in diesem Bild bleiben wollen. Dieser Schlüssel ist der Glaube. Und du sagst, wunderbar, wow, ich habe den Glauben. Jetzt meine Frage. Wenn du diesen Schlüssel in deiner Hosentasche trägst oder ihn in die Vitrine deines Regals legst, bist du dann rangekommen an diese Dinge, die in dem Tresor drin sind? Nein. Der Schlüssel funktioniert nur dann, wenn wir ihn in das Schloss reinstecken und umdrehen. Und das ist eigentlich der echte Glaube. Der Glaube braucht die Tat, ja. Der Glaube alleine muss sich zeigen in der Tat, ja. Und wir haben so viele wunderbare Zusagen in der Bibel, die uns so viele gute Verheißungen bringen. Und Der Glaube schließt diese Verheißungen auf, ja, aber der Glaube zeigt sich darin, dass wir den Glauben anwenden, dass wir in unserem Tun zeigen, dieser Glaube ist echt. Wir vertrauen Gott wirklich, dass er das alles hat für uns. Wir haben gesagt, die Tat des Glaubens, oder nee, erst im Handeln des Glaubens wird sichtbar die Seele des Glaubens. Wir haben sehr viele gute Dinge in der Bibel bezeugt und wir haben den Heiligen Geist, mit dem wir durch unseren Alltag gehen dürfen. Und vieles davon hat mit Dingen zu tun, die wichtig sind, dass wir sie tun. Ja. Seid großzügig. Betet ohne Unterlass. Liebe deinen Nächsten. Ja. Brich nicht die Ehe. Ich kann weitermachen mit ganz vielen Dingen, die uns Gott sagt. Oder in deinem Alltag, wenn der Heilige Geist sagt, hey, bete für diese Person, die du dort siehst. Ja. Segne sie. Ja. Wenn der Heilige Geist sagt, hey, das ist jetzt nicht für dich dran, noch die nächste Staffel deiner Lieblingsserie auch noch zu öffnen, um die zweite Hälfte des Abends auch noch auf dem Sofa zu versacken, zum Beispiel. Ja, es gibt viele Dinge, wo Gott uns Dinge klar macht, die wir tun sollen. Jetzt frage ich dich, was ist die Seele deines Glaubens? Sagst du, ja, Gottes Wille ist für mich wichtiger. Ich will Gott gehorsam sein, um jeden Preis. Oder sagst du, ey, meine Bequemlichkeit ist mir aber wichtiger. Ja. Ich frage mich das selber, ja, was ist die Seele meines Glaubens? Ich bin gar nicht der, ich hatte gar nicht so viel Lust, über das Thema Gehorsam zu predigen, weil ich mag das nicht so gerne. Ich finde Gehorsam manchmal richtig, richtig anstrengend, ja. Und es gibt in meinem Leben viele, viele, viele Situationen, wo ich weiß, ich war nicht gehorsam. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns prüfen, dass wir sagen, okay, was ist die Seele meines Glaubens? Bin ich bereit, wirklich zu sagen, Gott, ich will dir vertrauen und ich glaube, dass du viele gute Dinge hast. Deswegen nehme ich diesen Schlüssel und deswegen drehe ich das Schloss und deswegen sage ich, ich will handeln. Ich will, dass in meinen Taten sichtbar wird, was in meinem Herzen längst beschlossen ist. Ich glaube, es ist richtig stark, wenn wir Menschen sind, die im Gehorsam leben. Ja. Ich glaube, dann kann unser Umfeld wirklich sehen, wer Jesus eigentlich ist. Ja. Und dann kann sich wirklich etwas bewegen. Und vielleicht steht ihr mal auf mit mir. Ich fände es gut, wenn wir einfach zum Schluss nochmal beten. Und mein Gebet war jetzt auch vor der Predigt, weil ich dachte, was ist, wie gesagt, ist für mich auch nicht so ein leichtes Thema, dass einfach der Heilige Geist das zu dir sagt, was für dich wichtig war jetzt, ja. Wo du merkst, okay, gut, da ist vielleicht ein Schritt, ein Punkt in meinem Leben, wo ein Gehorsamsschritt wichtig ist, ja. So wie wir es vorhin auch in den Zeugnissen gehört haben. Ich will jetzt dafür beten. Danke, Herr, für deinen Bund der Gnade, der für immer bestehen bleibt. Danke, dass wir in dir, Jesus, Zugang haben zu dieser Gnade und Zugang haben zum Leben in Fülle, Herr. Danke, dass wir das in dir finden, Herr. Und hilf du uns auch, dieses Leben zu entfalten und auch weiterzugeben, indem wir wirklich Gehorsam lernen, Herr. Und kein Gehorsam, ja, aus einer kuschenden Angst oder aus einer Gesetzlichkeit heraus, sondern ein Gehorsam aus Vertrauen, ein Gehorsam aus Liebe. Herr, sprich du jetzt, Geist Gottes, in unsere Herzen, Herr. Und mach du uns bereit, Herr, zu hören und zu gehen, da, wo der nächste Schritt ist. Und wo du jetzt vielleicht ein eigenes Gebet in deinem Herzen hast, das machen wir nicht laut, aber in Gedanken. Ich lasse ein bisschen Zeit, ja, dass du jetzt Gott deine Gedanken hinlegen kannst. Herr, du weißt, was uns bewegt. Du weißt, wo es uns selber manchmal schwerfällt, gehorsam zu sein. Und auch ich bekenne dir, Herr, ich war oft ungehorsam und ich habe immer noch manchmal echt keine Lust darauf, gehorsam zu sein. Ich bekenne dir das, aber ich bete, Herr, verändere du mein Herz und ich will wirklich diesem tatkräftigen Glauben mehr Raum geben in meinem Leben. Ich will dir mehr Raum geben, Heiliger Geist. Und du hast es alles gehört. Hilf du uns, wirklich gute Erfahrungen zu machen und mehr Schätze zu entdecken, die du für uns bereit hast. Das beten wir im Namen Jesu. Amen.